Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
So, es ist Zeit für Rückblicke in diesen Tagen, klar. Auf das Theaterjahr haben wir zum Beispiel auch schon in unserem Theaterpodcast zurückgeschaut. Und jetzt geht es uns um die Kunst. Was war das eigentlich für ein Kunstjahr 2022? Große Ausstellungen und große Debatten. Wir waren bei allen dabei und ziehen ein bisschen Bilanz mit unseren Kritikern Laura Wurth.
Hallo.
Und Carsten Probst.
Hallo, freut
Abend.
Mich.
Ich freue mich auch, zurückzuschauen auf dieses Jahr 2022, was ja natürlich, wenn man zuerst schaut, drei große Kunstevents gesehen hat. Einmal die Documenta, selbstverständlich mit all dem Streit, der sich da um sie ergeben hat. Dann die Kunstbiennale in Venedig und die Manifesta, diese Wanderbiennale, die diesmal in Pristina im Kosovo war. Wie war das bei Ihnen eigentlich, Laura? Was war für Sie in diesem Jahr der Kunstmoment schlechthin, die Erfahrung, die Sie gemacht haben?
Tatsächlich war das im Kosovo, in Pristina. Die 11. Manifesta dort war wirklich was ganz Besonderes und ich finde, hat auf eine sehr, sehr beeindruckende Art und Weise gezeigt, wie sich Kunst und Architektur nachhaltig in der Stadt andocken können und sich mit den vorhandenen Strukturen vor allem auseinandersetzen können. Weil das war nicht so, dass man gesagt hat, man kommt dahin, man ist ein Raumschiff und dann macht man da irgendwas und dann geht man wieder, sondern man hat sich wirklich mit den vorhandenen Institutionen auseinandergesetzt und dadurch hat man irre viel über ein Land gelernt, von dem man vorher viel zu wenig wusste. Und dementsprechend war das eine totale Chance, nicht nur für Kritiker und Kunstbesucher, sondern eben auch für die Menschen dort.
Wie war das bei Ihnen, Carsten Probst?
Ja, mir ging es eigentlich so, dass ich für mich auf viele Ausstellungen oder Veranstaltungen verteilt, etwas konkretisiert hat, was sich in den letzten Jahren schon angedeutet hat, wo wir immer schon über Politisierung des Kunstbetriebes und des Ausstellens gesprochen haben. Und dieses Jahr habe ich jetzt auch natürlich wegen der Dokumente, aber auch wegen verschiedener anderer Ereignisse gedacht, ja, es gab natürlich auch schon früher feministische Kunst. Es gab Kunst, die sich in Umweltfragen und Klimakrisen und so weiter engagiert haben. Es gab Kunst zu Bürgerrechten und gegen Diskriminierung. Aber das war immer lange, lange Zeit, seit den 60er Jahren bezogen auf Kunst. Es war Kunst, die dem politischen Inhalt irgendwie eine Art noch Allgemeingültigkeit versucht hat zu geben. Und das ist dieses Jahr für mein Empfinden gekippt. Also man kann fast sagen, die Debatten haben die Kunst zu einem Teil in den Hintergrund gedrängt.
Das gilt auch für die schon erwähnten drei großen Ausstellungen. Die Manifesta hat ja Laura Wurth gerade erwähnt, Documenta sowieso, da gab es ja den Antisemitismusstreit, aber auch die Biennale in Venedig. Für all diese drei, ich sag mal, erst einmal Highlights dieses Jahres, gilt das auch?
Venedig ist ein bemerkenswerter Fall, weil dort die neue Präsidentschaft der Biennale Venedig definitiv beschlossen hat, sich von der Documenta abzukoppeln. Die wollen nicht mehr diese Diskurse reiten, wie sie die Documenta immer wieder anstößt. Insofern haben wir auch dieses Jahr in Venedig eine relativ konservativ gehängte Ausstellung gesehen, fand ich, die auch mit viel Malerei und mit viel großflächigen Fotografien und so weiter hantiert hat, aber trotzdem haben wir immer wieder politische Diskurse einsickern sehen. Ich nenne mal die 80% Künstlerinnen. Also es ist eine Ausstellung aus 80 oder mehr Prozent Künstlerinnenanteil. Also wirklich die Frauen nach vorne zu bringen, viele auch weniger bekannte Künstlerinnen nach vorne zu bringen. Was natürlich eine Referenz an den längst überfälligen Diskurs sozusagen zur Geschlechtergerechtigkeit ist. Und dann natürlich am Anfang vor allem der Biennale spielte die Ukraine eine Riesenrolle, bis hin zu Sonderausstellungen, wo Kunst sozusagen fast als Werbemittel für mehr Waffenlieferungen eingesetzt wurde. Also auch da wollte die Biennale sozusagen eine offensive Rolle spielen. Bei der Manifesta muss ich sagen, die tut das schon seit Jahren. Also das hat schon in Palermo begonnen, vor 4 Jahren, wo sich über Stadtgestaltung eigentlich das Eingreifen in die Stadtpolitik vorgenommen hat.
Auch die sozialen
haben.
Probleme vor Ort aufgreift, ne?
Und
die
da ging es um Migration und so weiter. Und jetzt ging es eben um die EU-Zugehörigkeit letztlich in Pristina des Westbalkans. Und ich glaube, diese politische Agenda steht einfach bei der Manifesta als Teil des Programms fest.
Laura Wurth, wie empfinden Sie diese Politisierung, die Carsten Probst jetzt gerade hier diagnostiziert, die, glaube ich, auch viele sehen, wenn sie auf diesen Kunstbetrieb schauen?
Ich glaube, es geht darum, dass die Kunst sich befragt und zwar auf ihr eigenes kritisches Potenzial und sich damit beginnt eigentlich auch ernst zu nehmen, weil man muss natürlich die Produktionsbedingungen, unter denen Kunst entsteht, immer mitdenken. Und das ist natürlich, dass es eben 80% Frauen bei der diesjährigen Venedig-Biennale gab, liegt ja nicht daran, dass Frauen vorher keine Kunst gemacht hätten. Das hat man eben eindrücklich an der historischen Ausstellung gesehen. Die konnten aufgrund ökonomischer Umstände, konnten sie eben mit ihrer Kunst nicht so sehr in den Vordergrund rücken. Das heißt, man beginnt den Kanon so ein bisschen umzuschreiben. Und bei der diesjährigen Dokumenta gab es neben der Antisemitismusdebatte hat ja unter anderem die Künstlerin Hito Steyerl eben ihre Arbeit auch abgezogen, aber eben nicht nur wegen des Unwillens, sich dort wirklich radikal und offen damit auseinanderzusetzen, sondern eben auch, weil sie die ökonomischen Bedingungen, unter denen die Leute dort gearbeitet haben, angeprangert hat. Und das ist eigentlich was, was ein wesentlicher Punkt ist und der auch total wichtig ist und der, glaube ich, diese Kunst auch so stark politisiert, weil man sagen muss, wer kann es sich eigentlich leisten, Kunst zu machen? Wer kann es sich leisten, in den Institutionen zu arbeiten? Und da kommt man eben auch auf den Punkt, dass man sagen kann, Venedig möchte ganz anders sein als die Documenta, was es natürlich ist, weil in Venedig sind unheimlich viele Galerien beteiligt. Das heißt, da ist auch einfach eine Marktnähe dort, die bei der diesjährigen Documenta überhaupt keine Rolle gespielt hat und deswegen, glaube ich, auch an vielen Punkten so angeeckt hat. Und dementsprechend rücken die ökonomischen Bedingungen viel mehr in den Fokus und ich glaube, das ist eigentlich was Positives.
Also sind diese drei großen Kunstausstellungen, Festivals hätte ich fast gesagt, bei der Documenta hatte man fast ein bisschen den Eindruck, es hatte Festivalcharakter bei den ganzen sozialen Projekten, die da auch vorgestellt worden sind und auch die vielen Möglichkeiten als Zuschauer da mitzumachen, teilzuhaben. Stehen die exemplarisch für das, was sich gerade in dieser Kunstwelt in diesem Jahr 2022 verändert hat, bewegt hat für Sie?
Da gibt es ja viele kleine, tolle Ausstellungen. Ich glaube, die Lyon Biennale, die ich persönlich nicht so geglückt fand, die aber durchaus auch interessante Fragestellungen aufgegriffen hat, nämlich auch diese Verbindung zwischen Europa mit nicht-europäischen Ländern. Die haben das eben in den Libanon verlagert, haben dort, wie ich fand, ein bisschen gewollt, aber trotzdem nicht uninteressant, eine Verbindungslinie geschaffen. Das heißt, man wird sich immer bewusster, dass die Welt viel größer ist und dass sozusagen sich das auch langsam in der Kunst niederschlägt.
Deine Ausstellung im Haus der Kultur in der Welt in Berlin, auf die Sie besonders nochmal schauen wollten?
Am Ende des Jahres erinnert man sich ja kaum noch, was am Anfang war. Das ist eine Ausstellung relativ früh am Jahr gewesen von Alanis Obomsawin, einer kanadischen, man kann sagen, Radiomoderatorin, aber auch Sängerin und Zeichnerin, die sich vor allem auch viel mit Kindern beschäftigt hat, aber die auch indigene Wurzeln hatte und eigentlich in ihrer Rolle als Medienfigur, als einer der wenigen in ihrer Zeit, damals in den 60er, 70er, 80er Jahren, die Möglichkeit hatte, zwischen beiden Welten, den indigenen Communities und der westlich organisierten, orientierten nordamerikanischen Medienwelt Kanadas hin und her zu wechseln und so die Geschichten, die indigenen Geschichten sozusagen auch in diese Welt zu übertragen. Das hat sie auf verschiedene Weisen gemacht und auch mit Einbeziehung von vielen Kindern, also mit Kinderarbeit auch, sodass also quasi Erziehungs- und Bildungsfragen auf diesem ganz naheliegenden, aber trotzdem irgendwie im Kunstbereich unkonventionell erscheinenden Weg plötzlich ganz anschaulich wurden. Und viele Ausstellungen bemühen sich gerade um dieses Wissensthema. Ich glaube, das, was den Kunstbetrieb oder das Betriebssystem Kunst, wie es ja immer genannt wird, so in Frage stellt, ist seine exklusive Bildungsrolle. Dass es wirklich nur für wenige gedacht ist und dann auch noch für Leute mit einem ganz bestimmten Vorverständnis von Kunst und Kultur.
Also zugänglicher letztlich, transparenter.
Zugänglich, aber deswegen nicht weniger fundiert. Also es wird ja häufig verwechselt mit Niederschwelligkeit, so im Sinn von, wir verhökern das Ganze jetzt. Aber ich glaube, gemeint ist was anderes, nämlich tatsächlich eine empathische Form des Eingehens auf eigene Ausdrucksweisen zum Beispiel aller Art. Gut, man kann sagen, die Documenta hat es mit einigen Projekten ja auch sehr schön versucht teilweise, aber es sind in der Regel nicht diese großen Brecher von Ausstellungen, die das machen, sondern es sind kleine Projekte. Die großen Museen hängen da eigentlich oft hinterher. Also auch gerade was lokale Kompetenz bei verschiedenen kulturell fokussierten Ausstellungen für lokale Kulturen anbelangt, gibt es immer noch Schwierigkeiten, die sozusagen so in den Ausstellungsbetrieb einzubinden. Das sind eher kleine Projekte, die das machen.
Laura Wurz, Sie wollten was
ergänzen. Was man dabei nämlich auch nicht vergessen darf, ist tatsächlich, dass es ja die Künstlerschaft von Berlin geschafft hat, die Kunsthalle Berlin zu verhindern. Das ist eigentlich kein richtiges Ausstellungsprojekt gewesen, aber doch was, was zeigt, was alles passieren kann.
Dazu muss man vielleicht einen Satz noch sagen. Das ist ein Projekt auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof gewesen.
Genau, da sollte
ein sehr kommerzielles Projekt.
Ein sehr kommerzielles Projekt. Da sollte eine Kunsthalle Berlin reinkommen, von Walter Smerling und dem Museum in Duisburg geleitet, wo es wahnsinnig viele Zuwendungen und Fördermittel von der Stadt gegeben hätte. Und darüber hat sich die Berliner Künstlerschaft verständlicherweise sehr aufgeregt, hat einen großen Protest engagiert und letztendlich hat das nicht dort stattgefunden. Und das ist eigentlich auch ein ziemlich gutes Zeichen, wo man dran sieht, das kann eigentlich alles passieren, wenn Leute sich organisieren und diese Dinge auch benennen und dann aktiv dagegen arbeiten. Das ist vielleicht keine Ausstellung im klassischen Sinne, aber doch auch vielleicht ein kleines Highlight.
Ich habe so das Gefühl, wir haben jetzt auch sehr viel tatsächlich über soziale Bewegungen, politische Themen, gesellschaftliche Konflikte gesprochen. Und viele haben sich natürlich auch immer wieder gefragt bei diesen ganzen Debatten, wo bleibt eigentlich die Ästhetik? Wo bleibt die Form, Laura Wurth? Wie haben Sie das empfunden? Also gab es Ausstellungen in diesem Jahr oder Werke, die Sie einfach auch ästhetisch einfach mal überwältigt haben?
Das war auch in Pristina. Das waren
bei der Manifesta?
Bei der Manifesta in Pristina. Das waren die Sterne von Petri Talilal, die auf dem Fünf-Sterne-Hotel quasi, was es mal war, das Grand Hotel in Pristina, das man nicht verwechseln darf mit einem richtigen Grand Hotel, was aber durchaus immer noch sehr, sehr charmant ist. Und die leuchteten dann nachts. Das waren eben diese fünf Sterne, die ursprünglich mal die Preiskategorie anzeigten, die jetzt nicht mehr korrekt ist. Und das war ganz wunderschön. Man stand dort auf der Eröffnungsveranstaltung und dann wurde es dunkel und dann leuchteten diese Sterne und das war ein sehr schöner Moment auf einer ganz ästhetischen Ebene.
Wir haben übrigens auch mit ihm gesprochen, mit dem Künstler, das kann man natürlich auch nachhören unter deutschlandfunkkultur.de. Wir hatten wirklich die Möglichkeit, kann ich an der Stelle sagen, da auf dem Dach mit ihm auch ein Gespräch zu führen und über diese Sterne zu reden. Es gibt auch einen Instagram-Account von ihm, wo man das alles nachvollziehen kann. Wer den Weg nach Pristina nicht gefunden hat, wie war das bei Ihnen, Carsten Probst? Jetzt einfach mal was Ästhetisches, einfach mal die Form.
Genau. Ich wollte jetzt fast sagen, hätten mich fast auf dem falschen Fuß erwischt. Denn ich habe wirklich gemerkt, dass ich dieses Jahr tatsächlich mehr nach Kontexten geschaut habe und gedacht habe, wenn etwas nur toll aussieht, dann reicht mir das schon fast nicht mehr. Aber ich habe eine Ausstellung, die mich total beeindruckt hat. Und zwar ist es eine kleine Ausstellung aus der IFA-Galerie im Institut für Auslandsbeziehungen
in Berlin.
In Berlin und Stuttgart. Und die hat ein zweiteiliges Ausstellungsprojekt gehabt, Gods Moving in Places. Das war so ein Projekt, wo es um Künstler aus der Karibik ging, insbesondere aus Guyana. Und die haben eben versucht, mittels der Kunst ihre eigene Geschichte zu schreiben, die sie eigentlich nie hatten. Denn es sind alles Künstler, die in Familien aufgewachsen waren, die einst als Sklaven von Afrika dorthin gebracht wurden und deren Geschichte eigentlich nicht existiert. Keine Familiengeschichte. Und die haben sich sozusagen Familiengeschichten zusammen recherchiert und teilweise fiktionalisiert. Und das mit einem Kuratorenteam, das eben auch von dort stammt. Und das eben diese Kunst ganz anders ausstellt. Viel räumlicher, viel tänzerischer kann man fast sagen. So dass man sich tänzerisch fast durch den Raum bewegen muss. Eine andere Art zu kuratieren, trotzdem mit dem
Sinnlicher.
Sinnlicher in dem Sinn, aber trotzdem auch mit dem Vorwissen, dass das hier im Westen, in Berlin in diesem Fall, gezeigt werden muss und eben eine Brücke suchen muss zwischen dem Publikum hier und dort. Fand ich ein super Projekt. Es gibt einige solche Projekte, aber das ist mir besonders in Erinnerung geblieben.
Versuchen wir vielleicht am Ende unserer kleinen Runde hier einen Ausblick auf das nächste Jahr 2023. Worauf freuen Sie sich, Carsten Probst?
Ich glaube, die Debatte, die die Dokumente angestoßen hat, wird ohne die Dokumente einfach sich fortpflanzen müssen. Das war ein derartiger Einschlag zwischen den Fragen Kunstfreiheit, Politisierung, was wir jetzt auch erwähnt hatten, Bildungsfragen und Wissensfragen und natürlich auch diesen Fragen zur kulturellen Aneignung. Die ist so gebündelt, diese Debatte, dass es da viele Veranstaltungen geben wird, intern oder auch größere Veranstaltungen, die das immer weitertragen, auch zur Zukunft der Dokumente natürlich, melden sich ja auch derzeit noch viele zu Wort. Das wird uns weiter begleiten und ich glaube, der Einfluss dieser Art zu kuratieren, die wir auf der Documenta gesehen haben, der ist schon in verschiedenen Projekten auch direkt spürbar.
Also dieses offene Kuratieren.
Das offene Kuratieren, das Delegieren, das muss nicht immer in antisemitischen Floskeln ufern. Nein, genau. Das gibt auch ganz vernünftige Formen, damit umzugehen. Und ich glaube, das hat eine Zukunft.
Laura Wurth, was erhoffen Sie sich oder was erwarten Sie auch für 2023?
Ich glaube, man kann sehr gespannt sein auf die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, weil das ja eine riesen Organisation war. Eigentlich wurde ja vorgeschlagen, dass man die zerschlagen sollte komplett. Jetzt hat man sich auf ein bisschen Reformleit geeinigt. Es wäre zu hoffen, dass man da noch mutiger ist und den Museen in Berlin damit mehr und flexiblere Entscheidungsgewalt gibt, damit man dort schneller reagieren kann, besser reagieren kann und nicht so gelähmt ist. Das wäre was, was ich mir sehr wünschen würde und was ich hoffe passiert.
Wir werden sehen, wir sprechen uns wieder. Aber erstmal haben wir zurückgeschaut auf dieses Jahr 2022 mit dem Blick auf die Kunst. Mit Carsten Probst und Laura Helena Wurth. Vielen Dank.
Danke.
Sehr gerne.